Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Anke Schäfer. Zu Gast ist
die Journalistin und Filmsichterin Jenny Zilker. Guten Tag, Frau Zilker.
Hallo.
Ich sage Filmsichterin, weil Sie ja seit vielen Jahren schon bei der Berlinale die Filme sichten. Und jetzt sind Sie auch mittenmang dabei. Wie geht's Ihnen? Sind Sie gestresst, müde von so viel Action und so viel Geschichten im Film?
Also gestresst und müde bin ich prinzipiell immer. Aber diese Filmvorsichtung fürs Panorama mache ich das ja, für die Sektion Panorama. Macht mir insofern immer extrem viel Spaß, weil ich halt jedes Jahr dann so hunderte, 800 ungefähr Filme sehe, die auf der ganzen Welt gemacht werden. Und das ist ein Schatz sondergleichen.
Also
das
aber
ist
wie schafft man das? Also ich meine, schon ein einziger Film ist ja richtig innere Arbeit, den ganzen
Ich weiß ja, wie das Profil ist, dieses Panoramas. Und wenn da Filme kommen, die überhaupt nicht reinpassen, thematisch nicht passen, formal nicht passen, aus irgendwelchen anderen Gründen, dann gucke ich die natürlich nicht ganz. Sonst würde es überhaupt nicht klappen. Das würde man nicht schaffen. Aber ich gucke natürlich die guten Filme sehr gerne ganz und lerne jedes Mal was und lerne aber, was wir andere Menschen Filme machen, wie Filmschulen in anderen Ländern funktionieren. Also ich finde das, ich möchte das nicht missen, so stressig das auch ist. Das ist Eustress, also positiver Stress.
Positiver Stress, gut. Jetzt werden wir gucken, ob diese Stunde für Sie auch positiver Stress sein wird. Auf jeden Fall werden wir nicht über Filme sprechen. Gleich unser erstes Thema ist die Sache, dass es in Sachsen offenbar Eltern gibt, die nicht mehr wollen, dass das Tagebuch der Anne Frank in der Schule gelesen wird. In Sachsen gibt es offenbar Eltern, die nicht mehr wollen, dass das Tagebuch der Anne Frank in der Schule gelesen wird. Diese junge Frau, die auch geträumt hat, Journalistin, Schriftstellerin werden zu können, das ist nicht passiert. Sie hat den Holocaust nicht überlebt. Auf Twitter hat der Journalist Tim Mönch veröffentlicht, dass in einer Schule im Erzgebirge ein Drittel der Eltern einer Klasse hätte verhindern wollen, dass eben ihr Tagebuch, das Tagebuch der Anne Frank, gelesen wird, in Vorbereitung auf eine Fahrt in die Gedenkstätte Buchenwald. Was sagen Sie dazu, Frau Zilker?
Ja, dass es einem zeigt, dass also noch mehr als sonst diese Materialien unbedingt im Schulunterricht verankert werden müssen. Also das ist, da würde ich mir die Eltern gleich mal herbestellen und sagen, dann lesen wir das Buch mal gemeinsam. Aber was mich daran wirklich interessieren würde, ist, wie sind genau die Verhältnisse? Ist das jetzt eine Klasse? Wie viel ist ein Drittel? Sind das immer beide Eltern? Also das ist eine unfassbare Meldung, aber man muss da wirklich genau auf den Grund gehen. Und jetzt, ich möchte und kann nicht davon ausgehen, dass das der Common Sense dann in irgendeiner Art von Bevölkerung ist oder irgendeinem Ort ist, ja.
Uns zugeschaltet am Telefon Meron Mendel, Direktor der Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt am Main. Guten Tag, Herr Mendel.
Hallo, guten Tag, Frau Schäfer.
Ist das Common Sense in Sachsen oder müssen wir diese Meldung, die von Tim Mönch, diesem Journalisten auf Twitter, da veröffentlicht wird, eher vorsichtig betrachten?
Also ich würde das auf keinen Fall nur auf Sachsen konzentrieren. Also wir wissen, das Problem lässt sich auch gut beziffern, und zwar, wenn die AfD irgendwie bundesweit bei 13-14% der Gesamtbevölkerung Zustimmung hat, dann wissen wir ungefähr, wie groß und wie verbreitet ist Geschichtsrelativismus in der Gesamtbevölkerung ist.
Also Sie würden sagen, dass es tatsächlich in der gesamten Bevölkerung überall in Deutschland Eltern geben würde, die sagen würden, dieses Tagebuch der Anne Frank sollte in der Schule nicht mehr gelesen werden?
Also in dieser Eindeutigkeit würde ich das nicht sagen, aber ich würde schon sehen, also das ist auch nicht nur ein Problem der Eltern. Also wir kennen mindestens einen Geschichtslehrer, nämlich Björn Höcke, der auffordert, der manchmal der Schande zu annullieren. Wenn Gauland vom Vorgeschichten der Geschichte spricht, wenn andere Vertreter der AfD ganz klar geschichtsrevisionistisch äußern, dann können wir davon ausgehen, dass das ist nicht nur die Eltern, das ist auch die Lehrkräfte in den Schulen, das ist auch inzwischen Schulleitungen und auch unter den Jugendlichen. Apropos Buchenwald, wir hatten im vergangenen Monat einen Fall aus Hessen, wo Jugendliche aus dem Rückfahrt aus Buchenwald antisemitische Lieder im Schulbus abgespielt haben. Das heißt, das ist wirklich ein gesamtgesellschaftliches Problem.
Das sagt Herr Mendel. Frau Zilker, wenn Sie ihm zuhören, wir wissen, was Tim Mönch, eben der Journalist, auf Twitter geschrieben hat. Er sagt, die Begründung der Eltern sei, das Buch, also das Tagebuch der Anne Frank sei veraltet, es stelle nur eine Perspektive dar und man wisse doch gar nicht, ob das damals so stattgefunden habe, wenn das so stimmt. Also wenn das so gesagt worden ist, dann wäre das ja tatsächlich fast schon Holocaustleugnung.
Genau, das wäre es dann fast und das muss man den Leuten dann auch klar machen. Also abgesehen davon, dass das Buch natürlich auch einfach ein Stück wichtige Jugendliteratur ist, Ja? Also ganz egal, was für ein Buch es ist, jedes Buch ist ein Stück Literatur, das man natürlich von allen Seiten beleuchten und analysieren kann. Ne? Also das kann man ja mit jedem Buch machen. Das bedeutet ja auch, dass die Eltern, die das sowas verleugnen oder dieses Buch nicht lesen wollen, auch prinzipiell was gegen Literaturanalyse haben. Ne? Weil sie dann ja bei jedem Buch sagen können, naja, das ist ja nur eine Sicht, das ist ja nur die Sicht des Autors, ist ja ein altes Buch, kann ja nicht stimmen. Da liegt ja was völlig Falsches zugrunde. Ich kann mir eigentlich kaum vorstellen, dass man mit solchen Argumenten da irgendwie auch vor sich selber das rechtfertigen kann. Ne?
Mhm. Herr Mendel, das Tagebuch der Anne Frank, das sie im Versteck geschrieben hat in den Niederlanden, erzählt ja erst über die Veränderungen, die sie damals eben erlebt haben, als sie noch offen in den Niederlanden leben konnten, dann eben in dem Versteck, wie schwierig das war, sich zu verstecken, auch in den Beziehungen untereinander. Warum sollte dieses Buch weitergelesen werden?
Das Buch spricht gerade so viele Jugendlichen weltweit, weil es nicht unbedingt die Schrecken des Holocaust darstellt, sondern diesen Alltag, das Leben in sehr verengte Verhältnisse im Hinterhaus in Amsterdam, 8 Personen in sehr engen Raum. Und Anne Frank hat wirklich dieses Talent, ihre innere Welt in eine sehr einfühlsame Form darzustellen. Und das ist eine Identifikationsfigur bis heute für viele Jugendlichen und nicht nur in Deutschland. Das Buch wurde inzwischen als mehr als 170 Sprachen übersetzt. Und wir merken in unserer Arbeit in der Bildungsstätte Anne Frank, dass es immer noch aktuell. Also die Jugendliche heutzutage lesen das Buch, sie schauen auch die Filme, es gibt inzwischen auch Comic-Ausgabe. Alle diese Formen der Kommunikation sind Medien und sie bieten sehr viele Möglichkeiten für Jugendliche, mit der Person Anne Frank zu identifizieren und auch zu fragen, was heißt das für mich heute?
Werden Sie sich also an die Schulen in Sachsen wenden, um darauf auch zu reagieren, was Tim Mönch jetzt veröffentlicht hat?
Wir wenden uns an alle Schulen, nicht nur in Sachsen, und bieten dann sehr viele Angebote an, was Sie mit dem Tagebuch machen können. Sie können uns auch in Frankfurt besuchen, aber wir sind auch mit unseren jungen Demokratietrainern und Trainerinnen im ganzen Bundesgebiet unterwegs und arbeiten sehr gerne mit dem Tagebuch und mit vielen anderen historischen, aber auch aktuellen Quellen, um Jugendliche dann über die Zeit des Nationalsozialismus aufzuklären, sie diese Zeit auch stückweise näher zu bringen, ohne sie abzuschrecken. Und auch, und das ist gerade in diesen Tagen besonders wichtig ist, gerade über die aktuellen Bezüge des Nationalsozialismus für unser Zusammenleben in der Gesellschaft heute hinzuweisen.
Meron Mendel sagt das, Direktor der Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt am Main. Danke, Herr Mendel, für Ihre Zeit.
Vielen Dank.
Sie hören Deutschlandfunk Kultur, der Tag mit der Journalistin Jenny Zilka. Die grün-schwarze Regierung in Baden-Württemberg will dafür sorgen, dass sich die Menschen im öffentlichen Raum dort sicherer fühlen, hat einen 14-Punkte-Plan für mehr Sicherheit beschlossen. Da geht es unter anderem um mehr Schutz für Frauen, zum Beispiel um besseres Ausleuchten von dunklen Plätzen, aber auch um mehr Sicherheit ganz generell für alle Menschen in den öffentlichen Verkehrsmitteln. Uns hat eine Maßnahme, die da geplant ist, aufmerken lassen. Kriminalbeamte in Zivilkleidung können nämlich künftig ihr Kripo-Zeichen, nämlich den Polizeistern, offen tragen, damit man sieht, aha, hier ein Kripo-Beamter zugegen, und man sich durch die Präsenz der Polizei im öffentlichen Raum also vielleicht dann eben sicherer fühlt. Frau Zilka, glauben Sie, dass das eine gute Maßnahme ist, dass wir uns dann sicherer fühlen werden, wenn wir sehen, aha, mehr Polizisten im öffentlichen Raum zugegen?
Also ich fände ja gut, wenn da Undercover draufstehen würde, dass klar ist, die sind gerade Undercover unterwegs. Mir geht das ein bisschen an die Idee, dass man doch zu Hause in seiner Küche doch vielleicht eine Polizeimütze legen sollte, habe ich mal gelesen, weil wenn dann Einbrecher kommen, dann denken die, oh, hier wohnt ein Polizist, hier breche ich lieber nicht ein. Also ich glaube schon, dass tatsächlich im öffentlichen Raum die Präsenz von mehr Polizei bestimmte Sachen bestimmt verhindern könnte, aber diese Dinge passieren ja nicht im öffentlichen Raum. Also solche Sachen wie Vergewaltigungen und so weiter passieren halt nicht im öffentlichen Raum.
Naja, manchmal schon auf der Straße oder eben auf einem dunklen Platz.
Genau, auf einem dunklen Platz, aber auch oft im Wald oder eben zu Hause bei jemandem. Und da weiß ich dann nicht, ob sowas auch helfen kann.
Ja, also ja gut, hier geht es tatsächlich um den öffentlichen Raum, ja. Also oder auch in öffentlichen Verkehrsmitteln oder so. Aber ich habe mich in der Tat auch gefragt, der Kripo-Beamte, ob er das wohl möchte, sich dann als Kripo-Beamter sozusagen zu zeigen.
Das wird denen ja freigestellt. Die dürfen ja, aber wenn sie möchten. Also ich habe das Problem bei dieser ganzen Geschichte. Geschichte, dass da dann wieder an dem Symptom rumgedoktert wird und nicht an der Ursache. Also die Diskussion ist natürlich richtig und mehr Sicherheit ist wichtig und das ist kann nicht sein, dass man sich als Frau oder als Mensch unsicher fühlt. Aber was die allermeisten Gewalttäter eint, ist ja ihr Geschlecht. Ich finde die Diskussion zum Thema, wieso sind Männer so oft Gewalttäter und wieso passieren Vergewaltigungen und so, die ist noch viel dringlicher. Die würde ich viel lieber auf so einem 14-Punkte-Plan hören. Also irgendwie sowas wie, wir machen extra andere Gewalttraining, wir reden mit den Eltern, wie erziehen die ihre Söhne, wir gehen überall hin, wo viele Männer auf einem Haufen sind, egal ob es ein Geflüchtetenheim oder irgendein Sportding ist, wir reden darüber. Ja? Das muss eigentlich, das finde ich, das Thema ist viel dringlicher.
Also mit den Männern auch darüber zu
natürlich
sprechen, warum sie dann...
Natürlich.
Natürlich. Aber ist ja natürlich die Frage... Wer offen darüber reden wollen würde, wenn er gewalttätig ist.
Ja, ich weiß es nicht genau, das muss man mal ausprobieren. Trotzdem ist es doch wichtig, das ist doch das, wo man die zusammenkriegt, diese ganzen Täter. Und ich frage mich immer bei dieser ganzen Berichterstattung auch über Gewalttaten, wieso das nicht einfach an erster Stelle immer steht. Schon wieder haben Männer irgendwas gemacht und ich will keinen Generalverdacht stellen, würde ich nie machen natürlich, aber dennoch.
Das würden Sie ja wahrscheinlich Ihnen jetzt unterstellen.
Kann nicht sein, das eint ja die, das sieht man doch, das eint ja die Täter. Und von daher ist das ein Punkt, über den man auf jeden Fall genauso viel reden müsste, wie über Sicherheit durch Kripo-Beamten, die sich freiwillig so ein Kripo-Zeichen umhängen.
Verstehe. Also das ist ein Punkt, kann man so sehen. Was ist noch auf dem 14-Punkte-Plan drauf? Zum Beispiel Sozialarbeit. Da soll es ein Modellprojekt in Baden-Württemberg geben. Für die Dauer von 24 Monaten an 5 Standorten sollen Streetworker mehr eingesetzt werden. Mhm. Auch natürlich Opferschutz und Bekämpfung der Jugendkriminalität. Häuser des Jugendrechts gibt es schon 4, weitere sollen folgen. Also da in solchen Einrichtungen könnte natürlich genau diese Arbeit auch mit den Männern stattfinden, die sie jetzt einfordern.
Genau, ja. Da muss es passieren. Passiert ja auch schon teilweise, ja, aber das müsste halt noch viel mehr, müsste vor allen Dingen mehr in der öffentlichen Diskussion sein, finde ich, ja.
Ein anderer Punkt noch, die Rechtsstaatserziehung für Flüchtlinge und das Programm Richtig Ankommen soll weiter ausgebaut werden.
Genau, da passt das auch alles hervorragend rein.
Gut, aber da geht es natürlich, mögen zwar viele junge Männer sein, die ankommen, aber da geht es nicht nur um ihre Männlichkeit, sondern ganz generell auch um interkulturelle Belange. Wie verhält man sich in einem Land, wo man sich vielleicht noch nicht auskennt?
Genau, aber das hat ja auch was mit der Männlichkeit zu tun. Also wie verhält man sich gegenüber anderen Geschlechtern, zum Beispiel in einem Land, in dem man sich nicht auskennt und wie geht man damit um und was herrschen da für Regeln, kulturelle und sexuelle und sonst wie, ja?
Also in Baden-Württemberg soll das Leben im öffentlichen Raum sicherer werden. Jenny Zürker hier bei mir zu Gast mit ihren Gedanken dazu. Und es ist offensichtlich etwas ganz Sonderbares im Bundestag passiert. Zumindest scheint es mir sonderbar zu sein. Spiegel Online schreibt, dass gerade jetzt, kurz nach dem Start des Untersuchungsausschusses in Sachen Mautaffäre, Beamte aus dem Verkehrsministerium also in den Bundestag kamen, um die Akten zur Maut zu holen und sie als vertrauliche Verschlusssachen einzustufen. Das ist insofern erstaunlich, Frau Zürker, oder? Als wir uns ja erinnern, dass Andreas Scheuer, der Verkehrsminister, diese Akten auf einem kleinen Wägelchen eben ins Parlament hineingefahren hatte und gesagt hat, so nach dem Motto, hier, schaut her, ich habe keine Geheimnisse, ihr könnt euch das alles angucken.
Genau, es ist wirklich lustig, das nennt man gleich verschlimmbessern sowas. Ne? Also so, die wieder zurücknehmen, heimlich zurückfahren. Ich weiß nicht, ob die auch einen Wagen benutzt haben. Hat mich auch interessiert, also wie das passiert ist. Ja, aber das ist irgendwie, dieser Mautskandal, also dieses Mautdebakel wird einfach auch nicht besser, ja.
Wird nicht besser. Nadine Lindner im Hauptstadtstudio hat die Sache für uns genauer betrachtet. Weiß man, Frau Lindner, ob die Akten auf einem Wägelchen wieder hinausgefahren wurden?
Ja, man weiß jetzt zumindest, was mit ihnen geschehen ist. Also der Anlass für diese sogenannte Umlagerung, der ist klar. Die Akten waren bislang im Verkehrsausschuss zugänglich, unter anderem, weil sie Andreas Scheuer höchstpersönlich unter großem Tamtam dort auf diesem Handwagen hingeschoben hatte. Und jetzt ist Folgendes passiert. Der Untersuchungsausschuss hat ja zur Pkw-Maut, der das untersuchen soll, hat ja vor wenigen Tagen seine Arbeit aufgenommen und hat jetzt Beweisanträge gestellt, dass man dort bestimmte Akten einsehen möchte. Darunter sind unter anderem auch diese Akten, die bislang beim Verkehrsausschuss lagen. Und das Verkehrsministerium stellt die jetzt nicht dem Verkehrsausschuss, sondern dann halt dem Untersuchungsausschuss zur Verfügung. Und das ist eigentlich eher eine technische Angelegenheit. Das Verkehrsministerium hat diese Gelegenheit aber tatsächlich genutzt, bei einigen dieser Akten eine sogenannte Höherstufung durchzuführen. Das heißt, sie sind jetzt nicht mehr so öffentlich einsehbar, weil sie jetzt als Verschlusssache vertraulich gehandhabt werden. Das heißt, sie sind besser geschützt, aber das heißt auch, sie sind schwieriger zugänglich. Einige von diesen Dokumenten liegen jetzt in der Geheimschutzstelle des Bundestags. Das heißt, nur Abgeordnete selber können die lesen. oder sicherheitsüberprüfte Mitarbeiter von Abgeordneten. Und so eine Sicherheitsüberprüfung, das hat mir heute Vormittag noch jemand erklärt, das kann durchaus ein bisschen dauern, ein paar Tage, ein paar Wochen. Und jetzt über Weihnachten geht das sicherlich nicht schneller. Und es hat doch ziemliches Kopfschütteln, vor allem bei der Opposition im Bundestag, ausgelöst.
Der Verkehrsminister hatte ja gesagt, und das Verkehrsministerium sagt, glaube ich, auch jetzt noch, Frau Zöcker, es steht weiterhin für maximale Transparenz.
Ja, da die Frage ist natürlich dann, also dann müsste man doch als erstes eine Liste mit allen Akten und dann schon mal vorlegen und dann genau sagen, wo liegt jetzt welche und warum. Also das ist total, es ist wirklich das Gegenteil von Transparenz. Und ich weiß auch gar nicht, das wäre jetzt noch einmal eine Frage dann, wie kann denn der Untersuchungsausschuss überhaupt arbeiten, wenn überhaupt nicht klar ist, wann welche Akten einsehbar sind? Und heißt das dann, der arbeitet dann viel länger noch daran oder kann überhaupt gar nicht voll arbeiten?
Naja, die Auswirkungen für den Untersuchungsausschuss werden so sein, dass bestimmte Sitzungen, in denen diese Akten, die jetzt als Verschlusssache vertraulich eingestuft wurden, neu eingestuft wurden, dass diese Sitzungen dann nicht mehr öffentlich sind. Also eigentlich ist es so, dass wir Journalisten dann an den Sitzungen dieses Untersuchungsausschusses teilnehmen dürfen, zuhören dürfen bei Zeugenbefragung, bei Sachverständigenbefragung. Und wenn jetzt Zeugen mit Inhalten aus diesen höher gestuften Akten konfrontiert werden, dann müssen wir halt raus, müssen vor die Tür. Auch die Abgeordneten dürfen viel weniger über die Inhalte reden, die aus diesen Akten resultieren. Also das heißt, die Folge, die daraus geschieht, ist, dass der Untersuchungsausschuss zwar seine Arbeit machen kann, diese Untersuchungen machen kann, aber viel weniger Öffentlichkeit im Endeffekt hergestellt werden kann.
Ist das Vertuschen? Kann man das so nennen?
Naja, es ist also so, wie sich es mir im Moment darstellt, ist es ein Erschweren und auch ein Erschweren von Öffentlichkeit. Das Verkehrsministerium sieht das anders. Die haben heute schon am Vormittag, also direkt am Vormittag, wenige Stunden nachdem der Spiegel Online-Artikel dann online zu lesen war, hat sich das Verkehrsministerium geäußert. Das, Klammer auf, das machen die auch nur, wenn es um Dinge geht, die sie wirklich kratzen. Und das Verkehrsministerium sagt, nein, die Arbeit des Untersuchungsausschusses, das würde nicht behindert, diese Behauptung vom Spiegel, das wäre falsch, weil die Unterlagen ja bislang auch nur so parlamentsöffentlich zugänglich waren, also das heißt für die Abgeordneten. Und selbst mit der Höherstufung würden sie ja auch weiterhin parlamentsöffentlich für die Abgeordneten, für bestimmte Mitarbeiter zugänglich sein. Ich halte das im Moment für eine nicht ganz glaubwürdige Argumentation. Nachher um eins ist die Regierungspressekonferenz hier im Haus der Bundespressekonferenz und da wird man sicherlich noch mal ein paar Fragen auch ans Verkehrsministerium haben dazu.
Jetzt haben wir schon gelesen, Cem Özdemir, der Vorsitzende des Verkehrsausschusses von den Grünen, also aus der Opposition, der hat gesagt, es hätten sich Abgeordnete schon Kopien von diesen einkassierten Akten gemacht und einige Medien hätten auch schon darüber berichtet. Insofern wäre das eigentlich jetzt eine Aktion, die gar nicht mehr nützen würde. Ist dem so? Sind Kopien davon schon angefertigt, Frau Lindner?
Ja, diese Kopien gibt es, aber nach wie vor bleibt ja dann die Frage im Raum, diese Kopien haben ist das eine, aber dann zum Beispiel mit Journalisten, das heißt auch dann mit der Öffentlichkeit darüber reden, was da drin steht, das ist das andere. Und da ist der Punkt, das ist mit dieser Höherstufung jetzt schwieriger, wenn nicht sogar unmöglich geworden.
Sie hören Deutschlandfunk Kultur. Zu Gast die Journalistin Jenny Zilker und eben hat uns eine freundliche Hörermail erreicht. Man wünscht sich, dass wir langsamer sprechen, dass Sie, Frau Zilker, eine Schnellsprecherin sind. Das wissen wir tatsächlich. Herr Hörer meint, ich hätte mich darauf jetzt auch schon sozusagen eingestimmt. Also wir sprechen mal langsamer. Ich finde das tatsächlich auch richtig. Auch wenn ich Hörerin bin und Sie höre, denke ich manchmal, schwer zu
aber
folgen.
Das Leben
ist, weil
kurz.
Sie so schnell denken.
Das Leben ist kurz, was soll ich sagen? So kriegt man mehr rein. Ja.
Okay. Nächsten Dienstag ist Heiliger Abend und die Spiegel-Kolumnistin Margret Stokowski hat die These aufgestellt, dass die deutschen Weihnachtslieder eigentlich nicht so sehr die Geburt feiern, den Anfang und den Aufbruch, sondern vielmehr voller Todessehnsucht seien. Bevor wir gleich darüber sprechen, hören wir mal rein in die Weihnachtslieder.
Christ ist geboren.
Das ist also ein Ausschnitt aus Odo Fröhliche hier zum Schluss gewesen. Todessehnsucht, spüren Sie die da auch?
Nee, die spüre ich tatsächlich nicht. Also ich mag Weihnachtslieder sowieso ganz gerne. Als Atheistin sage ich das. Also allein die Stimmung gefällt mir oft. Gut, also jetzt wirklich die harmonische Stimmung. Mir gefällt oft, wie die geschrieben sind. Das ist ja auch so oft aus dem 19. Jahrhundert. Die Melodien, die gefallen mir ganz gut. Viele von den Weihnachtsliedern sind noch nicht mal für Weihnachten geschrieben worden. Das muss man auch sagen. Also O Tannenbaum zum Beispiel, das war ja so ein Liebeskummerlied von einem Lehrer aus Potsdam oder Belitz, der eigentlich an seine untreue Freundin geschrieben hat. Also Tannenbaum, wie treu sind deine Blätter? Und da gibt es auch noch andere Strophen. O Mägdelein, wie falsch ist dein Gemüte und in deiner Falschheit Spiegel und so weiter. Also da ging es überhaupt nicht um Weihnachten. Das ist dann später nur quasi dazu genommen worden. Oder Odo Fröhliche, das hat so ein Waisenhausbetreiber geschrieben, der eigentlich ein Lied für Weihnachten, Ostern und Pfingsten schreiben wollte, um die Kinder zu erfreuen.
Gut,
und
aber es heißt darin, Welt ging verloren, Christ ist geboren. Ja, also insofern geht es schon um die Geburt des Christus, aber Welt ging verloren, geht dem voraus. Und das meint Margarete Stokowski, indem sie eben sagt, da ist so viel Leid, so viel Schmerz, Tod, die Welt eben verloren. Warum muss man das zuerst sagen, bevor man sagen kann, jetzt ist Christ geboren?
Wie gesagt, das ist ein Waisenhausbetreiber. Der Mann hat tatsächlich das Waisenhaus gegründet, weil 1813 in einem bitterkalten Winter ein Kind bei ihm geklopft hat, was alleine war. Und dann hat er das aufgenommen und hat dann daraufhin ein Waisenhaus gegründet. Ja? Also das ist, da geht natürlich auch immer darum, Leuten Hoffnung zu geben auf irgendeine Art und Weise. Und das kommt aus Zeiten, wo es kommt aus armen Zeiten und aus kalten Zeiten und aus Schnee und Dörfern, wo wirklich nicht viel los war oder stille Nacht, das auch ganz schnell geschrieben wurde als Melodie und auch als Text, weil da irgendwie die Orgel ausgefallen ist und deswegen hat dann so ein Aushilfsorganist da irgendwie eine Melodie dazu gemacht. Ich finde das, ich will nicht besinnlich sagen, weil ich Besinnlichkeit nicht mag, aber ich mag diese Art und Weise dieser dann vielleicht doch Hoffnung oder so, die da drin schwelgt, eigentlich ganz, ganz gerne. Und ich finde nicht, dass das viel Todessehnsucht in sich trägt. Nee.
Ich würde auch nicht sagen Todessehnsucht, aber tatsächlich dieser Unterschied oder Welt ging verloren und tatsächlich eine Dunkelheit, weil ja auch dieses Fest in der dunklen Jahreszeit stattfindet und dann kommt das Licht, also dann kommt eben, wie Sie sagen, die Hoffnung und so.
Der Morgen. Eine Dramaturgie, die man fast in jedem Song ausmachen kann. Ja.
Gut, wenn wir aber zum Beispiel mal We Wish You a Merry Christmas im Englischen uns betrachten, wo es eben wirklich tatsächlich nur darum geht, frohe Weihnachten und wir wollen Pudding.
Wenn wir uns morgen kommt der Weihnachtsmann betrachten, dann ist das auch was total Positives. Und das gibt es übrigens als Twinkle Twinkle Little Star ja auch ohne Weihnachtsbezug. Also das ist auch, da gibt es auch sehr viel positive Textzeilen oder Konnotationen in all diesen Liedern.
Ja, selbst in Maria durch einen Dornwald ging, ist die Konnotation ja am Ende positiv.
Genau.
Sie ging durch den Dornwald, aber dann wurde Christus
geboren.
Genau,
die Dornen
haben
Rosen getragen. Ja, dann
kamen
die Dornen Rosen getragen. Und sie hat irgendwie ein Kindlein ohne Schmerzen und so. Natürlich ist das eigentlich das alles, das hat Margarete auch sehr schön beschrieben, alles mit diesem Schmerzenempfinden, das ist natürlich auch was mit Religion stark zusammenhängt. Aber ich finde, unabhängig von der Religion, und ich möchte auch daran erinnern, dass Weihnachten als Fest, sowohl der Weihnachtsbaum als auch das Datum ja viel ältere, heidnische oder aus anderen Religionen stammende Rituale sind. Da ist das gar nicht so sehr drin mit den Schmerzen und mit dem Leiden und so, sondern das ist in ein paar der Textzeilen, die, glaube ich, wirklich auf die Zeit, in der sie entstanden sind, zurückgehen. Das ist vorhanden und aber auch auf das Reimmaß teilweise. Ne? Also man hätte auch anders reimen können, aber man hat halt so gereimt. Das waren halt die Worte, die man damals benutzt hat.
Und anderen Punkt, den sie noch macht, Margarete Stokowski im Spiegel, sie sagt, es geht in vielen Liedern um die Reinlichkeit. In einer Version zum Beispiel von ihr Kinderlein Kommet, da heißt es, O seht in der Krippe im nächtlichen Stall, seht hier bei den Lichtleins hell glänzendem Strahl, in reinlichen Windeln das himmlische Kind.
Ja, aber ich meine, wenn da stehen wir in vollgepieselten Windeln oder in vollen Windeln das himmlische Kind, wäre es auch nicht so richtig hübsch gewesen. Also allein von diesem, dass die Windeln reinlich sind, also dass das ganze Bild ein harmonisches ist. Man freut sich tatsächlich, wenn die Windeln rein sind, weil das Kind da nicht so laut schreit. Ne? Also das finde, da kann ich jetzt nicht draus ablesen, dass die Weihnachtslieder besonders reinlich sind. Ich empfinde die nicht als besonders sauber. Ich denke eher an Nadeln und an, dass der Weihnachtsbaum andauernd runternadelt und dass es dreckig ist, weil man draußen ist und so. Also ich bin im Wald, ja, also das habe ich, die Assoziation habe ich nicht, die Margarete da hat.
Okay, Sie spielen ja Orgel in der Band. Tun Sie das eigentlich noch?
Ja, ich habe vor 2 Wochen tatsächlich mal wieder gespielt.
Und, spielen Sie auch Weihnachtslieder?
Natürlich nicht. Nee? Nicht mal All I Want for Christmas is You, was ja wieder Platz 1 der Billboard-Charts jetzt ist.
Mariah Carey.
Genau, wir spielen das Gegenteil von Weihnachtsliedern.
Schade, sonst hätte ich sie gerne mal gehört. Jenny Zilka hier zu Gast in Deutschlandfunk Kultur. Weihnachten ist die Zeit, in der wir viel singen, darüber haben wir eben schon gesprochen, aber womöglich auch viel essen. Wenn wir viel essen, dann oftmals gerade nicht unbedingt sehr gesund. Frage jetzt, können Etiketten auf den Verpackungen im Supermarkt uns dazu verleiten, gesünder und auch weniger zu essen? Darauf gibt es Antworten, und zwar sind Studien gemacht worden. Vielleicht helfen Etiketten, wenn es sich um ein Aktivitätslabel handelt. Also, wenn da draufsteht, du musst eine Stunde joggen, um diese Packung Lebkuchen wieder abzutrainieren. Würde das helfen, Frau Zöcker, Ihnen, falls Sie mal auf dem Trip wären, weniger essen zu wollen oder weniger zunehmen zu wollen? Ich weiß ja nicht, wenn Sie so ein Label sehen würden und das lesen würden, was da draufsteht.
Also ich glaube, am allermeisten freue ich mich auf die Labels auf den Bierflaschen, sodass das Bierbike dann so eine Art Fitnessfahrrad wird. Ne? Also ich sehe schon die Männer, die dann mit den Bierflaschen, während sie Bier trinken, auf dem Bierbike durch die Gegend fahren und das gleich alles wieder abtrainieren. Nein, also ich finde es Quatsch. Ich sehe natürlich das Problem. Ich sehe, dass alle Menschen zu viel essen, also dass es mehr Übergewichtige gibt, dass die Kinder keine Purzelbäume mehr machen können und diese ganzen Geschichten. Und ich sehe auch, dass die einzige Chance dagegen mehr Bewegung ist und dass das zu kurz kommt. Insofern finde ich es eigentlich gut, Leute zum Bewegen zu bringen, wie auch immer. Ich weiß nur nicht, ob das unbedingt mit so einem Label, ich habe auch nicht viel von dieser Ampel-Idee gehalten, weil ich einfach nicht glaube, dass jemand wirklich nicht auch auf jedem Lebensmittel steht drauf, wie viele Kalorien es hat. Und ich kann mir nicht glauben, dass Leute das nicht lesen können und dann sagen, ich brauche so eine Ampel, da muss dann erstmal grün stehen.
Gut,
oder
so eine
rot stehen.
Ampel ist natürlich sehr schnell zu erkennen.
Das andere ist genauso
schnell.
Also
das steht ja dann bei Fett oder Zucker, ja. Salz, wenn die Ampel dann auf rot steht.
Ja,
dass
aber, es ist ja Fett nicht immer schlecht. Es ist Fett ja nicht immer schlecht und das Kohlenhydrate sind nicht immer schlecht oder gut. Und überhaupt dieses Essen so zu verbinden mit, muss es wieder loswerden, das finde ich auch problematisch in Bezug auf falsche Körperlichkeit und auf ein krankes Verhältnis zum Körper. Also der arme, leckere Keks oder das schöne Stück Kuchen, das mit so viel Liebe gebacken wurde. Mhm. Und das soll ich dann irgendwie direkt essen mit der Idee, ja, ich muss aber gleich dann 2 Stunden noch durch den Wald laufen, damit das wieder weg ist. Das Essen soll doch gar nicht wieder weg sein. Das soll doch meinem Körper helfen. Ich will doch all die guten Dinge darin für alle möglichen verschiedenen Geschichten benutzen. Und insofern, bin jederzeit dabei, den Leute zu mehr Bewegung zu bringen. Und ich finde auch, das ist die einzige Möglichkeit. Ich mache das selber auch so. Ich esse sehr viel, aber ich bewege mich auch sehr viel, weil ich glaube, die Verbrennung ankurbeln ist gut, aber ich möchte das nicht so mit jedem einzelnen Lebensmittel verbinden. Das
könnte natürlich auch sein, dass der ein oder andere dann denkt, gut, dann esse ich diese Lebkuchen jetzt nicht, dann brauche ich mich auch nicht bewegen.
Ja, das können Sie machen, wie Sie wollen. Ich esse gern die Lebkuchen. Also.
Ich esse sie auch gern.
Na, also dann kann man das auch so machen.
Ja. Also 15 Studien waren das, die da ausgewertet wurden, die Daten über das Essverhalten von rund 4.600 Personen ist untersucht worden. Und eben die Wissenschaftler sagen, wenn so ein Aktivitätslabel auf dem, zum Beispiel auf der Lebkuchenpackung ist, dann hilft das. Also die Menschen scheinen sich danach schon zu richten.
Ja, das, wie gesagt, dann sollen sie das von mir aus auch machen. Das war in England, diese Studien, ne, wo es auch noch ein stärkeres Problem mit Übergewicht gibt, was auch ganz viel an der Esskultur dann natürlich hängt, ne, also damit zusammenhängt. Also die Art des Frittierens, die frittieren sogar Mars-Bars und so, Fried Mars-Bars. Also das ist auch wenn da dann draufsteht auf diesem Fried Mars-Bar so und viele Kalorien, fragt man sich doch, wäre es vielleicht auch schlau, den Mars-Riegel nicht auch noch zu frittieren, dann müsste man auch nicht so viel rumlaufen danach, um wieder loszuwerden. Also es gehört mehr dazu, als da solche Labels aufzukleben, um ein Essverhalten zu ändern und ein gesundes Verhältnis vom Körper zu bekommen.
Ja, und vielleicht auch wirklich zu sagen, was ist denn eigentlich gesund? Ein bisschen Zucker kann ja durchaus gegessen werden. Was heißt das eigentlich, sich gesund zu ernähren? Wenn wir das wissen wollen, dann braucht es vielleicht tatsächlich eine Bildungsoffensive zum Thema gesundes Essen.
Absolut. Essen ist ja, haben wir ja schon oft festgestellt, alle gemeinsam eine Art Religion geworden. Also Menschen, die bestimmte Essstile durchsetzen wollen, also jetzt egal ob vegan, vegetarisch, irgendwas anderes, nur noch Green Smoothies oder so, nehmen das oft als Religionsersatz. Also die Diskussion darüber ist sehr erhärtet und es geht sehr um Meinung und um Glauben auf eine Art. Klar, und dazu kommt noch, dass ich auch das Gefühl habe, dass sehr viele Menschen, die vielleicht nicht übergewichtig sind, aber ihr Essverhalten oder ihren Körper ändern wollen, eigentlich eine ganz glücklichen Körper haben könnten, ein glückliches Verhältnis haben könnten, aber eben nicht ihren Setpoint beachten, also sich dann einfach nur zu übergewichtig fühlen, weil sie denken, sie wollen aber eigentlich ganz, ganz schmal sein. Ja? Und dann, die muss man auch noch abziehen von dieser ganzen Geschichte. Ne? Also die ganzen Leute, die eigentlich eine glückliche 40, 42 jetzt bei einer Konfektionsgröße wären, aber unbedingt eine 36 sein wollen, die müssen ihr ganzes Leben lang kämpfen. Und das ist aber nicht normal oder nicht gesund.
Ja, insofern muss man nochmal Bilder hinterfragen, wie eigentlich sozusagen schöne Körper in der Gesellschaft wahrgenommen werden oder was eigentlich Schönheit ist oder auch Ideale sind, gerade auch für junge Frauen. Aber ich finde gerade jetzt Bildungsoffensive, gesundes Essen, vielleicht schon in der Schule, eben auch in beim Schulessen genau darauf zu achten, was kommt eigentlich auf den Teller, genau, wird gemacht. Und wenn man dann sich schon früh gut ernährt, vielleicht schmeckt einem dann der frittierte Maßriegel gar nicht mehr.
Der schmeckt, ich mag frittiert sehr gerne, aber frittierten Maßriegel finde ich auch furchtbar. Aber ich glaube, dass mit den Schulen, es ist schon wichtiger, dass die Eltern das machen. Ne? In den Schulen wird das viel mehr gemacht als zu Hause. Das heißt, wenn man dann nach Hause kommt und die Eltern leben aber anders oder leben einem was anders vor oder haben selber ein problematisches Essverhalten, dann nützt das nicht viel. Also es ist nicht nur die Kinder, sondern da müssen wirklich alle angesprochen werden. Und die Labels gehören auf jeden Fall auf die Bierflaschen, wollte ich nochmal sagen.
Jenny Zilker wollte das unbedingt nochmal sagen. Jenny Zilker war hier in dieser Stunde, ist jetzt noch da, aber gleich sind sie wieder vor dem Bildschirm und sichten weiter die Filme für die Sektion Panorama bei der Berlinale. Mhm. Ja, genau. Sind Sie guten Mutes?
Auf jeden Fall. Ja, ich habe schon viel zu viel Schönes gesehen, leider. Und wir müssen jetzt schon wieder irgendwie reduzieren. Das ist das Problem immer. Es gibt natürlich viel zu viel tolle Filme für die Sektion, überhaupt für ein Festival.
Klar, aber dann sind wir gespannt, was Sie auswählen werden. Danke, dass Sie hier waren.
Sehr gerne. Ich spreche auch ganz langsam auf Wiedersehen.
Gut.